Lass uns noch einmal zu unserem Herrn beten. Unser Herr und Gott, wir wissen, dass wir dich niemals völlig erfassen können. Doch es ist uns eine Ehre und ein Privileg, dass wir immer mehr von dir erkennen dürfen durch dein geoffenbartes Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns darin große Gewissheit gibst, dass wir völlige Zuversicht haben dürfen, dass dein Wort wahr ist und das, was du über dich selbst offenbarst, dass du dazu stehst, dass du treu bist. Und Herr, so bitten wir dich auch an diesem Nachmittag, dass du uns beistehst, dass du uns hineinführst in deine Wahrheit durch deinen Geist, dass wir immer mehr gestärkt werden, zu verstehen, was du wirkst, Herr, in uns und an uns und in dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du dadurch unseren Glauben mehrst, dass du dadurch unsere Liebe mehrst, dass wir dich immer mehr erkennen, uns immer mehr an dir erfreuen und dich immer mehr rühmen und ehren. Amen.
Amen.
Heute Nachmittag haben wir uns ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Und nun wollen wir uns damit beschäftigen, was ist eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist ist beauftragt. Womit hat denn Gott, der Vater und Gott, der Sohn, womit haben sie den Heiligen Geist beauftragt, als sie den Heiligen Geist als Beistand für die Gläubigen gesandt haben? Ganz allgemein haben wir schon festgestellt, dass der Heilige Geist das Werk Jesu Christi in den Seelen der Menschen anwendet. Das, was Jesus selbst erwirkt hat, das fördert nun der Heilige Geist, wendet es an in unseren Herzen. Aber wie sieht das genau aus? Jesus fasste den Auftrag des Heiligen Geistes einmal zusammen. Und zwar finden wir das im Johannesevangelium ab Vers 7. Es ist ganz interessant, das Johannesevangelium gilt als das Evangelium, das am meisten die Herrlichkeit Jesu Christi zeigt. Ja, es ist voll von Christologie. Und gleichzeitig ist es das Evangelium, was uns die meisten Lehren gibt, die deutlichste, klarste Schau über den Heiligen Geist. Johannes Evangelium Kapitel 16, da lesen wir ab Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, Jesus spricht zu seinen Jüngern, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Die drei Aspekte, die Jesus nennt, die der Heilige Geist wirkt, sind Überführung von Sünde, Überführung von Gerechtigkeit und Überführung von Gericht. Und in gewisser Weise geben diese drei Aspekte die Hauptbereiche an, in denen der Heilige Geist beauftragt ist. Als erstes ist nämlich der Heilige Geist beauftragt zu erneuern. Der Heilige Geist ist beauftragt zu erneuern. Wenn der Heilige Geist Menschen überführt von Sünde, dann dient das nicht einfach nur einem allgemeinen Schuldeingeständnis, sondern die Überführung von Sünde ist der erste Schritt eines Erneuerungsprozesses. Die Sündenerkenntnis ist der erste Schritt wahrer biblischer Buße, einer Umkehr einer Abkehr von der Sünde, einer Hinkehr zu Christus, zu einem neuen Leben. Deswegen sagt Jesus zu dem jüdischen Lehrer Nikodemus in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was Jesus hier deutlich macht, ist, der Heilige Geist ist nicht bloß als Beistand gegeben, um so eine Art Gehhilfe zu sein oder eine Art Stützrad. Der Mensch ist nicht nur ein bisschen zu schwach auf den Beinen und braucht ein bisschen mehr Stabilität. Nein, die Bibel sagt, zum Beispiel in Epheser 2, der Mensch ist tot in Übertretungen und Sünden. Dadurch, dass wir Sünder sind, sind wir unfähig zu jedem geistlich guten Werk. Und wir sind geistlich gesprochen tot. Nicht nur krank, nicht nur unbeholfen, nicht nur schwach, sondern tot. Und in 1. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, der natürliche Mensch, das heißt der Mensch, der Gottes Geist nicht hat, er lehnt ab, was vom Geiste Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Es muss geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch ohne den Geist Gottes ist nicht in der Lage, die Wahrheit des Geistes Gottes aufzunehmen. Das heißt, bevor der Geist Gottes den Menschen in irgendeiner Weise helfen oder beistehen kann, muss er den Menschen neu schaffen. Er muss neues Leben schenken, geistliches Leben schenken. Und darum erklärt Jesus dem Nikodemus weiter in den Versen 5 und 6, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Bevor der Heilige Geist nicht schöpferisch, zeugend tätig ist, dann gibt es überhaupt nichts Geistliches oder Gutes, woran der Geist Gottes ansetzen könnte. Die Bibel sagt, Buße und Glaube und neues Leben sind ein Geschenk Gottes. Etwas, was er den Menschen schenken muss. Und Gott wirkt es. Gott wirkt all dieses durch den Heiligen Geist. Darum wird er in 2. Korinther 4, Vers 13 sogar der Geist des Glaubens genannt. Es ist nicht so, dass wir in eigener Kraft Glauben hervorbringen und somit den Heiligen Geist irgendwie uns zum Beistand zwingen können oder ziehen können. Nein, der Geist muss in uns Leben schaffen. Buße, Glaube, Umkehr, neues Leben. Und durch diese Gabe des Geistes erkennt der Mensch nun, dass er ein Sünder ist. Dadurch erkennt der Mensch, ich bin schuldig, sowohl vor Gott, weil ich sein heiliges Gesetz gebrochen habe, als auch vor den Mitmenschen, weil ich in so viel Egoismus und Lieblosigkeit gehandelt habe. Aber diese Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, der eigenen Schuld, ist nur durch die Gnade Gottes möglich, indem er neues Leben schafft. Hört einmal, was Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Titus, Entschuldigung. Titus, Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Titus, Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Da schreibt Paulus, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Das neue Leben beginnt mit der Wiedergeburt und der Erneuerung des Lebens durch den Heiligen Geist. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden, sodass Gott uns durch den Heiligen Geist neues Leben schenken kann. Wir haben Anteil an dem Leben, welches Christus selbst erarbeitet und erwirkt hat. Und durch den Heiligen Geist lässt er es uns zukommen. Durch den Heiligen Geist dürfen wir an diesem Leben, was Christus erwirkt hat, Anteil haben. Und wenn der Heilige Geist neues Leben schenkt, dann erkennen wir erst die Verdorbenheit unseres bisherigen Lebens. Dann werden wir überführt, dass wir nicht so gerecht sind, wie wir dachten, sondern wie sehr wir Vergebung nötig haben. Und es beginnt in uns eine Sehnsucht, ein Flehen nach Vergebung, ein Hunger und ein Durst nach Gerechtigkeit. Dann erkennen wir erst, wie groß unser Ungehorsam eigentlich war. Und zu all dem, was für eine große Beleidigung gegen Gott es ist, dass wir neben all dieser Gesetzlosigkeit, in der wir gelebt haben, sogar seinen Sohn, den großen Retter, den er gesandt hat, Jesus Christus, dass wir ihm nicht geglaubt haben. Darum sagt Jesus, er wird überführen von Sünde, dass sie nicht an mich geglaubt haben. Das ist der Gipfel der Sünde, der Beleidigung, des Ungehorsams des Menschen, der seine eigene Verdorbenheit, seine eigene Not nicht einmal eingesteht. Und so hat Paulus das doch selbst erlebt. Er hat Christus gehasst. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und er war geistig blind gegenüber der Wahrheit. Und das Ganze, obwohl er dachte, er würde Gott damit dienen. Er hielt sich für einen besonders religiösen Mann. Und dann, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um nur noch mehr Christen zu verfolgen, da erscheint ihm plötzlich Christus. Und er wird auch körperlich blind. Plötzlich kann er nicht mehr sehen, fällt von seinem Pferd. Und das demonstrierte nur äußerlich seine innere Blindheit, seine geistliche Blindheit. Und schließlich kommt der Jünger Hananias zu ihm und er legt ihm die Hände auf und er sagt zu ihm, Apostelgeschichte 9, Abvers 17, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Erst durch den Heiligen Geist wurde Paulus wirklich sehend. Erst durch den Heiligen Geist erkannte er erst wirklich seine Sünde, seinen Unglauben, seine Rebellion gegen Christus. Und die Tatsache, dass er bei all seiner Anstrengung, er gehörte ja zu der härtesten religiösen Richtung, zu den Pharisäern seiner Zeit. Und plötzlich merkt er hat kein einziges Werk vorzuweisen, das ihn gerecht macht vor Gott. Keine einzige Tat der Gerechtigkeit hat er gewirkt, was ihm irgendein Verdienst vor Gott bringt. Nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, schreibt er dem Titus. Doch die Gnade Jesu Christi hat durch den Heiligen Geist sein Leben neu gemacht. Eine Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist beauftragt zu erneuern, indem er neues Leben schenkt. Geistliches Leben. Und mit diesem neuen Leben wirkt der Geist auch eine neue Gesinnung. In Römer 8, Vers 5 lesen wir: Denn die, die nach dem Fleisch sind, das heißt nach der sündigen Natur des Menschen, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Das heißt, die Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, die richten ihr ganzes Leben bloß auf die Begierden und die Wünsche ihrer eigenen sündigen Natur aus. Aber da, wo der Geist Gottes wirkt, da richtet er das Herz und den Sinn der Menschen auf das geistliche Nutzen, auf geistliche Ziele aus. Auf das, was einen ewigen Gewinn hat und was nicht nur vergängliches Gut ist. Diese geistliche Gesinnung ist ein Kennzeichen der Erneuerung des Lebens. Den Kolossern schreibt Paulus: Sinnt auf das, was droben ist, wo Christus ist. Da sollte unsere Blickrichtung hingehen, unsere ganze Gesinnung, unsere Lebensausrichtung. Der Geist wirkt einen Hunger nach Gerechtigkeit, eine Sehnsucht, so zu leben, wie es Gott gefällt. Unser Leben so zu führen, wie es Gott ehrt. Und wenn Menschen sagen, sie glauben an Jesus Christus, sie sind Christen, sie sind bekehrt, sie sind wiedergeboren, aber in ihrer Gesinnung, in ihren Prioritäten, in ihrer ganzen Lebensausrichtung hat sich nichts verändert, dann hat der Heilige Geist kein Werk in ihrem Leben getan. Dann gibt es keine Erneuerung. Dort, wo der Geist kommt, beginnt er mit Erneuerung. Erneuerung des Lebens, ein neues Leben, eine neue Gesinnung. In Römer 8, Vers 9 schreibt Paulus weiter: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir können nicht sagen, wir gehören zu Christus, aber den Heiligen Geist brauchen wir nicht. Wir gehören zu Christus, aber all das, was der Geist wirken soll, ach, das ist mir ein bisschen zu fromm. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der kann sich nicht Christ nennen. Der hat kein neues Leben, keine Vergebung der Sünden, keine Erlösung. Das heißt, ob wir wirklich zu Christus gehören, ob das Werk Christi, sein heiliges, vollkommenes Leben und sein stellvertretender Tod am Kreuz uns wirklich zugerechnet wird, wirklich uns gilt, sodass wir Vergebung der Sünden haben und ewiges Leben. Es macht sich daran fest, ob wir den Heiligen Geist haben, der in uns wohnt oder nicht. Ohne den Heiligen Geist können wir noch so viel über Jesus wissen. Ohne den Heiligen Geist haben wir keinen Anteil an ihm. Aber wenn wir erkennen, dass Jesus uns den Heiligen Geist, diesen Beistand gegeben hat, geschenkt hat, der angefangen hat, etwas Neues in uns zu schaffen, der uns von unserer Sünde überführt, dass wir merken, wir haben nichts zu bieten vor Gott, sondern wir brauchen Vergebung. Dieser Geist, der uns neues Leben, eine neue Lebensausrichtung schenkt, wenn wir das erleben, dann können wir voller Zuversicht sagen, ich gehöre zu Christus. Ich bin sein. Als zweites ist der Heilige Geist beauftragt zu heiligen. Schließlich heißt er ja auch der Heilige Geist. Oder in Römer 1, Vers 4 heißt er der Geist der Heiligkeit. Da, wo der Heilige Geist neues Leben geschenkt hat durch die Wiedergeburt, da heiligt er das Leben kontinuierlich. Jesus sagt in der Stelle, die wir anfangs gelesen hatten, er wird überführen von Gerechtigkeit und erklärt dann, weil ich zum Vater gehe. Das weist uns auf ein wichtiges Kriterium von Heiligung hin. Heiligung ist immer Christuszentriert. Heiligung ist immer Christuszentriert. In der Heiligung geht es nicht bloß um das Antrainieren von moralisch anständigem Verhalten, von äußerlich ethischer Korrektheit, sondern um ein Leben in Christi Kraft und Gnade. Es geht darum, um ein Streben nach Christusähnlichkeit, ihm gleichgestaltet zu werden, ihm immer ähnlicher zu werden. Und dadurch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und in den Himmel zum Vater aufgefahren ist, damit ist deutlich gemacht, dieser Jesus, er hat den Ratschluss des Vaters vollkommen erfüllt. Es ist nicht bloß, er ist nicht für seine eigenen Sünden am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher, sondern er hat ein heiliges, gerechtes, vollkommenes Leben geführt und hat sündlos, aber an der Stelle von Sündern den Fluch Gottes getragen am Kreuz. Er hat dort für die Sünden von vielen bezahlt und seine vollbrachte Erlösung wurde sichtbar vom Vater bestätigt durch die Auferstehung. Und damit ist deutlich, ja, durch Jesus gibt es tatsächlich eine Gerechtigkeit, die Sündern zugerechnet werden kann. Die wir als Sünder, die uns angerechnet werden kann. Jesus ist zum Vater aufgestiegen, also es ist wahr. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Nicht Gott hat ihn bestraft für seine eigene Schuld. Nein, Gott hat bestätigt, das Erlösungswerk ist tatsächlich vollkommen ausgeführt. Damit steht uns eine Gerechtigkeit aus, die uns angerechnet werden kann, die uns gerecht macht vor Gott, dem Vater, sodass uns das Gesetz nicht mehr verklagen kann. Und in dieser Gerechtigkeit wollen wir leben. Das ist Heiligung. Durch diese Gerechtigkeit, durch diese Gnade, die uns entgegengebracht wird, können wir in einem neuen Leben voranschreiten, Christus ähnlicher werden. Das erste Mittel für diese Heiligung durch den Geist ist heilige Erkenntnis. Der Heilige Geist, er ist beauftragt zu heiligen und das erste Mittel, was er anwendet, ist heilige Erkenntnis. Was wüssten wir von Jesus und seinem Werk ohne den Heiligen Geist? Was wüssten wir über Christus? Wir hätten vielleicht ein paar historische Quellen von jüdischen und römischen Geschichtsschreibern, die Jesus entweder als einen Aufrührer oder als einen Wanderprediger beschreiben. Aber alle Erkenntnis, die wir von Jesus Christus, dem Evangelium, der Vergebung der Sünden, der Rechtfertigung, dem ewigen Leben und so weiter haben, es ist alles einzig und allein durch den Heiligen Geist. Wir wüssten nichts von Christus und dem ewigen Leben und der Gnade ohne den Heiligen Geist. Nun denken vielleicht einige von euch, wieso, da steht doch auch alles in der Bibel. Aber genau das ist der Punkt. Es ist der Heilige Geist, der die Bibel eingegeben hat. Das Wort Gottes ist aufgeschrieben von Menschen, aber es war der Heilige Geist, der dies geführt, geleitet, getragen hat und zu einem vollkommenen Abschluss geführt hat. In 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, da lesen wir: Wisst dies zuerst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist heißt wörtlich übersetzt getragen vom Heiligen Geist. Sie wurden nicht nur vom Heiligen Geist motiviert oder angetrieben, umzuschreiben. Der ganze Prozess wurde völlig getragen, kontrolliert, gesteuert und vollendet vom Heiligen Geist. Der Apostel Paulus weiß, dass alle göttliche Erkenntnis nur vom Geist Gottes kommen kann. Alles, was wir über Gott wissen können, ist immer eine Erkenntnis, die der Geist Gottes schenkt. Und das, was der Geist Gottes den Aposteln geoffenbart hat, das haben sie dann aufgeschrieben. In 1. Korinther 2, ab Vers 9 heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Nur durch den Geist können wir heilige Erkenntnis haben, heiliges Wissen über Gott und seinem Werk. Und das ist genau das, was Jesus seinen Aposteln versprochen hat. Das haben wir heute Vormittag schon einmal gelesen, Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist vollkommen abgeschlossen. Der Geist Gottes braucht keine neuen Offenbarungen mehr zu geben. Aber wir brauchen es, dass er uns diese Wahrheit, die er selbst geoffenbart hat, beleuchtet. Damit wir Gottes Heil in Jesus Christus wirklich verstehen und erkennen können, erfahren, was das für uns bedeutet. Darum schreibt Paulus den Ephesern, Epheser 1,17, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wir brauchen den Geist noch genauso zur Erkenntnis der Wahrheit, wie die Apostel und Propheten den Geist brauchten zum Aufschreiben der Wahrheit. Wir brauchen den Geist, der uns diese heilige Erkenntnis beleuchtet, zu erkennen gibt, zu verstehen gibt. Und diese Erkenntnis, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass wir erkennen, was Christus getan hat, diese Erkenntnis, sie dient der Heiligung, sie dient der Christusähnlichkeit. In 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt Paulus, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Paulus argumentiert hier, dass wir Christen die Herrlichkeit Jesu erkennen können, durch die geoffenbarten Schriften. Durch das, was der Geist Gottes geoffenbart hat. Und durch diese heilige Erkenntnis wird nun unser Leben verwandelt. Werden wir verändert. Werden wir Christus ähnlicher gemacht. Je mehr wir glaubend von Jesus erkennen, desto mehr gestaltet der Heilige Geist uns in sein Bild. Ein wesentlicher Aspekt der Heiligung ist also die heilige Erkenntnis, eine heilige Offenbarung, in die uns der Heilige Geist führt, anhand derer er uns verändert. Das heißt aber auch, jede Heiligung, die nicht an dem Wort Gottes ausgerichtet ist, ist eine fruchtleere, nutzlose Übung. Wir dürfen den Heiligen Geist niemals von seinem Wort trennen. Der Heilige Geist ist nicht tätig ohne sein Wort. Das ist sein Hauptinstrument, sein erstes Mittel zur Heiligung, heilige Erkenntnis. Das Hauptmittel der Heiligung ist die Darstellung von der Herrlichkeit Christi vor unseren Herzen. So wie Paulus den Galatern diente, ist auch der Geist beauftragt, uns Christus vor Augen zu malen. Das tut er durch die Erkenntnis, die wir durch das Wort Gottes gewinnen. Ein weiteres Mittel der Heiligung durch den Heiligen Geist ist heilige Auferbauung. Der Der Heilige Geist ist beauftragt zu heiligen und er tut es als zweites durch heilige Auferbauung. Heilige Auferbauung findet statt in der Gemeinschaft und im Dienst in der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr stark das Individuum betont wird. Es geht immer um den Einzelnen. Alles muss auf den Einzelnen zugeschnitten sein. Aber die Bibel betont immer beides. Eine individuelle, eine persönliche Liebe, eine persönliche Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem dreieinigen Gott. Eine Veränderung und Wirkung des Evangeliums in meinem persönlichen Leben. Aber auch, und das ist vor allem in der Heiligung wichtig, eine Auferbauung und Veränderung in der Gemeinschaft. Geistlicher Segen, Gnade und Ausrüstung gibt der Geist der Gemeinde Jesu Christi. Heilige Auferbauung findet hauptsächlich in Gemeinde statt. Gemeinde ist der Ort, wo die Gläubigen gemeinsam, zusammen im Glauben wachsen und gemeinsam lernen, Christus ähnlicher zu werden und Christus zu dienen, wie es ihm gefällt. Und dazu hat Jesus seiner Gemeinde Gaben geschenkt, die er durch den Heiligen Geist austeilt. Und diese Gaben, die sollen nicht dazu dienen, dass sich Einzelne wie Superhelden aufspielen oder einen großen Zirkus veranstalten oder alle Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen, sondern wie es in Epheser 4, Vers 12 heißt, diese Gaben, sie dienen zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Der Geist Gottes rüstet die Gemeinde mit Gnadengaben aus, damit die Gläubigen einander dienen und auferbauen können und so alle zusammen Christusähnlicher werden. Alle zusammen in der Einheit des Glaubens und in der wahren Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Dazu dient Gemeinde. Und ich muss mit Betrübnis sagen, aufgrund der Not in unserer Zeit, es gibt keine biblische Heiligung ohne verbindliche Gliedschaft in einer Gemeinde. Und ich weiß, dass es eine Not ist in dieser Zeit. Aber es gibt keine biblische Heiligung ohne verbindliche Gliedschaft in einer Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt gnädig und kräftig in der Gemeinde, damit wir mit allen Heiligen gemeinsam Christus erkennen können und geistlich zu ihm hin wachsen und lernen, ihn mit unserem Leben zu dienen. Dr. Stephen Wellum, Professor am Southern Baptist Theological Seminary, er schreibt, geistliche Gaben, die uns vom Heiligen Geist gegeben wurden, sind für den Wachstum der Gemeinde bestimmt. Sie dienen zur Auferbauung der Gemeinde, zur Durchführung des christlichen Dienstes, zur gegenseitigen Ermutigung und zur Ausführung des Missionsbefehls. Der primäre Fokus, den wir in unseren Tagen besonders auf die charismatischen Lehren von Zungenrede und Prophetie haben, hat in der Schrift tatsächlich einen untergeordneten Stellenwert. Wir wollen so auf die Geistesgaben blicken, wie es das Neue Testament tut. Nämlich als das, was uns Trost gibt. Das, was uns das Anbrechen des neuen Bundes anzeigt. Das persönliche Wirken des Heiligen Geistes in uns und als Ganzes innerhalb der Gemeinschaft. Das, was die Arbeit des christlichen Dienstes vorantreibt, individuell und gemeinsam in der Welt. Diese Betonung ist es, auf die wir uns ausrichten und die wir ausleben müssen, individuell als auch in der Gemeinschaft der Gemeinde, während wir in dieser Welt leben. In der Gemeinde sollen wir wahre Heiligung lernen, nämlich das auszuleben, was in uns Christus aufleuchten lässt. Liebe, Demut, Sanftmut. Wir werden heute Abend noch mehr darüber erfahren. Doch wir müssen verstehen, dass all das eine Wirkung des Geistes ist, die wir in Gemeinde erleben. Zur Heiligung und zum Dienst. Christus hat sein Leben aus Liebe für seine Gemeinde gegeben. Wie wollen wir je Christus ähnlicher werden, wenn wir seine Gemeinde verachten? Nein, Heiligung, Wachstum im Glauben, Veränderung in das Bild Christi und ein heiliger Dienst für Christus geschieht innerhalb der Gemeinde und durch die Gemeinde in der Welt. Natürlich müssen wir die Heiligung auch auf der Arbeit, in der Familie, in der Ehe, auch im Sportclub ausleben. Aber Gemeinde ist der Ort, wo der Geist Gottes uns dafür ausrüstet. Wo der Geist Gottes uns dafür stärkt, prägt. Diese Aufgabe des Heiligen Geistes in den Herzen der Gläubigen ist heute genauso wichtig wie im ersten Jahrhundert. John Owen schreibt: Es ist wahr, dass jene außerordentlichen Kraftwirkungen des Geistes, die für die Grundlegung der Gemeinde notwendig waren, aufgehört haben. Aber die gesamte Arbeit seiner Gnade führt er nichtsdestoweniger fort in den Erwählten Gottes, wie zur Zeit von Pfingsten. Und so besteht auch die Verteilung von Gaben für die Auferbauung der Gemeinde. Deswegen ist der Besitz der Wirkung des Geistes der Hauptteil von dem Stand, zu dem bis zu diesem Tage alle Gläubigen berufen sind. Für die heilige Auferbauung ist es wichtig, die Wirkung des Geistes Gottes in uns zu haben, der uns heiligt, der uns Gnade gibt. Und für die heilige Auferbauung fördert der Heilige Geist auch das Gebet. Der Geist schenkt uns eine neue Geburt, damit wir Kinder Gottes sind. Und er ist es auch, der uns die Zuversicht schenkt, Gott unseren Vater nennen zu können und ihn in Wahrheit anzubeten. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, das heißt, weil ihr ein neues Leben bekommen habt, neu geboren seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. Der Heilige Geist schenkt uns diesen Freimut, dieses Hingezogensein, dass wir Gott unseren Vater nennen können, dass wir zu Gott beten können. Und gleichzeitig hilft der Geist uns sogar in unserem Unvermögen und Unverständnis. Ich glaube, wir alle haben das schon erfahren, dass wir denken, wie können wir Gott bloß anbeten, wie es ihm gebührt? Und Römer 8, Vers 26 und 27 sagt: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Heilige Geist fördert das Gebet, dass wir Zuversicht haben, und er hilft selbst unserer Schwachheit auf, dass wir beten lernen, wie es sich gebührt, und das Richtige bitten lernen. Und er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und heute Vormittag haben wir auch von der Liebe des Geistes zum Gebet gehört, wie er selbst die eine Liebe fördert, damit wir im Gebet ringen können, auch für andere Christen. Der Heilige Geist wirkt eine heilige Auferbauung, indem er uns mit dem Vater vereint im Gebet und uns selbst in unserem Unvermögen beisteht und mit uns und für uns bittet. Ein wahrhaftiger Beistand. Und ein dritter Aspekt der Heiligung ist der heilige Kampf. Nicht ein Kampf gegen Menschen, nicht ein Kampf um Geld oder Macht, sondern ein Kampf gegen die eigene Sünde. Die Sünde, die ständig neu in unserem Herzen aufkommt. Der Heilige Geist hilft uns im Kampf gegen die Sünde in dreifacher Weise. Zum einen leitet und schützt er uns so, dass wir nicht in Sünde fallen. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Geist zu wandeln, also das Leben vom Geist Gottes bestimmen zu lassen und leiten zu lassen, ist eine Art Prävention, eine Art Vorkehrung, damit wir nicht den Begierden der Sünde nachgeben. Damit wir nicht so leicht in Sünde fallen und straucheln. Zum anderen hilft uns der Heilige Geist aber auch direkt im Kampf gegen die Sünden und Begierden, mit denen wir es zu tun haben. Auch als Christen, als solche, denen die Gerechtigkeit Christi angerechnet wird, sind wir nicht sündlos. Wir haben täglich neu mit Sünden zu kämpfen. Und da heißt es in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was Paulus hier sagt, ist, einfach zurücklehnen und zuschauen ist nicht. Wir können nicht einfach sagen, das ist unser Fleisch, das ist unsere Natur, wir müssen das jetzt einfach mal so laufen lassen. Wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Aber der Heilige Geist stärkt uns und rüstet uns aus mitten im Kampf. Mitten im Kampf gegen die Sünde, gegen die Begierden, gegen die sündigen Handlungen unseres Leibes, damit wir sie töten, damit wir sie niederhalten, niederringen, dass sie keine Herrschaft über unser Leben ausführen. Das geschieht nicht durch Askese oder fleischliche Übungen, sondern durch den Geist können wir gegen Sünde angehen. Und unter anderem erfahren wir in Epheser 6, die eine Waffe des Geistes ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Auch dafür brauchen wir diese heilige Erkenntnis, dass wir mit der Wahrheit gegen die Sünde in unserem Herzen ankämpfen können. Wir brauchen die Auferbauung, dass wir da, wo wir straucheln, wo wir uns schwach fühlen, auch gestärkt werden, dass unsere Geschwister im Gebet mit für uns einstehen. Aber schließlich hilft uns der Heilige Geist sogar, wenn wir in Sünden gefallen sind, damit wir nicht darin bleiben, damit wir nicht da niederliegen, sondern wieder aufstehen und zurückkehren zur Liebe Gottes. Jakobus 4, ab Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Diese Stelle wird teilweise unterschiedlich übersetzt. Manche übersetzen so, dass es sich um den Geist des Menschen handelt. Aber ich glaube, dass tatsächlich einiges dafür spricht, dass der Heilige Geist der ist, der ein eifersüchtiges Verlangen hat. Gott hat den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnen lassen und er hat ein eifersüchtiges Verlangen, uns immer wieder zurückzurufen zur Liebe Gottes, zurückzurufen zur Heiligung. Selbst da, wo wir in Schwachheit manchmal da niederliegen. Er erinnert uns, er zieht uns mit Banden der Liebe zurück, damit wir dem Teufel und den Versuchungen dieser Welt widerstehen. Das ist die größere Gnade, die Gott gibt durch den Geist. Wenn wir uns vor Gott demütigen und um Vergebung bitten, dann hilft er uns auf, den Kampf gegen die Sünde erneut anzugehen, nicht da niederzulegen. Der Hebräerbrief warnt uns sogar davor, dass wir ohne Heiligung Gott nicht schauen werden. Es gibt kein neues Leben, keine Wiedergeburt und Erlösung ohne Heiligung. Das ist nicht nur ein Add-on, ein gewisses Extra für die besonders Frommen. Die Heiligung ist notwendig. Sie ist keine Voraussetzung, aber sie ist eine notwendige Folge der Rettung. Diese Heiligung wirkt der Geist in den Gläubigen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 13, da schreibt Paulus: Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat. Wozu hat er sie erwählt? Zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Glauben an die Wahrheit geht immer einher mit Heiligung des Geistes. Das ist die Rettung. Er hat uns erwählt zur Rettung. Glauben an die Wahrheit, Heiligung des Geistes. Der Heilige Geist ist beauftragt zu heiligen. Er heiligt durch Erkenntnis, durch Auferbauung und durch Kampf gegen Sünde. Damit wir Christus, unserem Herrn, immer ähnlicher werden und ihm in unserem Leben dienen. Doch einen letzten Auftrag des Geistes wollen wir uns noch anschauen. Der Heilige Geist ist beauftragt zu vergewissern. Gewissheit ist ein kostbares Gut. Heute fragen sich viele: Kann ich mir meiner Rente überhaupt noch gewiss sein? Oder zahle ich bloß ein und am Ende kommt nichts bei raus? Selbst die Behörden sagen, wir können da nichts mit Gewissheit sagen. Nach Meinung der Klimaforscher können wir nicht mal gewiss sein, wie lange wir noch auf dieser Erde leben können oder ob wir irgendwann zum Mars auswandern müssen. Und was kommt eigentlich nach dem Tod? Wer kann dort gewiss sein? Müssen wir uns überraschen lassen? Wer kann uns heute noch Gewissheit geben? Nun, der Heilige Geist. Er ist beauftragt zu vergewissern. Jesus sagt ja in Johannes 16, der Heilige Geist überführt von Gericht. Dann erklärt er, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Gott dieser Welt ist gerichtet. Und der Heilige Geist schenkt uns nun Gewissheit in zweifacher Weise. Zum einen lehrt uns der Heilige Geist ein gewisses Ende. Der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel, der Satan. Und seit dem Sündenfall herrscht er in den gottlosen Menschen und die ganze Schöpfung ist gefallen mit den Menschen. Alles ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Alles vergeht, alles hat ein Ende, was wir hier in dieser Welt sehen und erleben. Die Sünde und der Tod Menschen hindurch. Doch damit hat der Teufel nicht gesiegt. Wie man denken könnte. Der Heilige Geist schenkt uns Gewissheit, dass Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Teufel besiegt hat. Er hat seine Werke vernichtet. Und Jesus ist alle Herrschaft gegeben über alle Mächte und Gewalten. Ihm ist die Macht gegeben über Himmel und Erde. Im Buch der Offenbarung zeigt der Heilige Geist den Gläubigen, was bis zum Ende geschehen muss und wie es ausgehen wird. Es ist nicht unsicher oder vage, sondern das Ende steht fest und ist gewiss. Dieses Leben ist nicht wie ein spannender Roman, wo man bis zum Ende nicht genau weiß, wie es wohl ausgehen wird. Die Offenbarung schenkt uns Gewissheit. Der Sieg des Lammes, der Triumph des Lammes ist sicher, ist gewiss. Der Gott dieser Welt ist gerichtet. Und als Christen können wir darum diese Gewissheit haben. Selbst in den Nöten dieser Zeit, in Krankheit und Betrübnis und Schicksalsschlägen. Eine Gewissheit über den Ausgang dieser Welt. Über das Ende der Zeit und die Realität von der Ewigkeit. Und diese Gewissheit ist nicht nur bei Beerdigungen ein großer Trost. Sie soll uns in diesem Leben begleiten. Wir können gewiss sein über die Herrlichkeit des Himmels. Und wir können gewiss sein über den Schrecken der Hölle. Darum können wir gewiss sein, dass da, wo wir uns auf Christus ausrichten, trachten nach seinem Reich, es nicht vergebens sein wird. Durch die Offenbarung des Geistes kann Paulus sagen, Römer 8, Vers 22, die ganze Schöpfung seufzt zusammen und liegt zusammen in Geburtswehen bis jetzt. Der Heilige Geist, der schafft nicht nur in uns ein neues Leben, sondern er vergewissert uns, es gibt ein ewiges Leben, eine neue Geburt der ganzen Welt. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Es wartet auf einen neuen Anfang. Und Petrus weiß, 2. Petrus 3, Vers 13 und 14, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Bei der Wiederkunft Jesu wird er, der Satan, mit all seinen Anhängern in die ewige Hölle geworfen werden. Doch alle, die durch den Geist an Jesus Christus glauben, mit ihm verbunden sind und der Gewissheit seiner Verheißung vertrauen, sie dürfen eingehen in die ewige Herrlichkeit des Vaters. Es ist ein gewisses Ende, nicht ein vages, unbekanntes Ende. Es ist gewiss und es soll unser Leben prägen, dass wir in Frieden befunden werden. Aber darin besteht auch die zweite Gewissheit. Der Heilige Geist bestätigt einen gewissen Anteil. In Epheser 1, Vers 13 und 14 lesen wir, in ihm auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Paulus vergleicht die Gewissheit durch den Geist mit einem Siegel und einem Unterpfand. Die gleiche Kombination gebraucht er übrigens auch in 2. Korinther 1, 21 und 22. Was ist ein Siegel? Ein Siegel ist ein in Siegelwachs eingeprägtes Zeichen. Und es wurde früher gebraucht, um zu kennzeichnen, wem etwas gehört. Es kennzeichnete den Eigentümer. Zum Beispiel bedeutet das Siegel eines Königs an einer Ware, das gehört dem König. Mit einem Siegel wurde aber auch markiert, ob etwas original, ob es etwas echt war, um es von Fälschungen zu unterscheiden. Wenn in einem Brief das Siegel des Königs war, dann konnte der Leser sich gewiss sein, oh, diese Anordnungen, sie stammen wirklich von dem König. Da hat nicht nur irgendjemand mit seinem Namen unterschrieben. Es hat das Siegel des Königs drauf. Es ist echt. Und ein Siegel bewahrte und schützte auch etwas bis zum Ziel. Ein Siegel wurde zum Beispiel so an einen Brief gesetzt, dass erst die Zielperson, der letzte Adressat, das Siegel geöffnet hat und den Brief lesen kann. Niemand konnte da schon mal so unbemerkt hineinstöbern und vorher den Brief lesen. Und ein Unterpfand ist ein Gegenstand oder ein Zeichen, das als Sicherheit oder als eine Bürgschaft für ein Versprechen oder Anrecht hinterlassen wird. Und Paulus sagt, der Heilige Geist ist für die Gläubigen beides. Siegel und Unterpfand. So wie ein Siegel den Eigentümer und die Echtheit, die Originalität bezeichnet, so ist der Heilige Geist der Beweis dafür, dass wir wirklich und echt zu Gott gehören. Und das Bild seines Sohnes wird durch den Geist in der Heiligung in unsere Herzen geprägt, so wie das Siegel in den Siegelwachs. Und wenn wir zu Gott gehören, dann verspricht er mit dem Heiligen Geist als Siegel und Unterpfand auch, dass wir bewahrt bleiben bis zum Ende. Er wird dafür Sorge tragen, dass wir das Ziel erreichen. Gott wird sein Ziel erreichen. Das ist gewiss. Sein Siegel wird nicht gebrochen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Verheißung und das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums, haben wir gelesen. Das bedeutet, weil wir zu Gott gehören, wenn er uns seinen Geist ins Herz gegeben hat, weil das Zeichen ist, die Gewissheit dafür, dass wir wirklich Gott gehören, bedeutet, dass er wird sein Eigentum erlösen. Das bedeutet, uns ist ein Erbe im Himmelreich versprochen. Hieran sehen wir, der Heilige Geist schenkt Gewissheit. Er vergewissert uns über das Ende dieser Welt und über das Erbe am Ende dieser Welt, das er uns verspricht. Nun, nicht alle, die den Heiligen Geist haben, nicht alle, die wiedergeboren sind, sie spüren oder erkennen auch selbst diese Gewissheit des Heils. Manche haben sehr damit zu ringen, wenn sie in Sünde fallen. Ist es wirklich so, dass Gott mit mir zum Ziel kommt? Aber die Tatsache der Innewohnung des Geistes soll und kann uns diese Gewissheit geben. Wenn wir verstehen, wie Paulus argumentiert, will er uns damit diese Hoffnung geben. Die Tatsache der Innewohnung des Heiligen Geistes soll uns diese Gewissheit geben. Trotz aller Niederlagen, trotz aller Schwachheit in unserem Leben. Der Geist versiegelt die, die zu Gott gehören. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Gottes Siegel wird nicht gebrochen. Martin Luther schrieb einmal, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Nicht Zweifel oder subjektive Ansichten hat er in unsere Herzen geschrieben, sondern verbindliche Aussagen, die gewisser und unerschütterlicher sind als das Leben selbst und alle Erfahrung. Der Heilige Geist vergewissert uns über die Wahrheit Gottes. Nun, die Bibel ist noch viel ausführlicher in Bezug auf den Dienst des Geistes. Wenn wir mal schauen, das Neue Testament ist voll von der Lehre und dem Wirken des Heiligen Geistes. Doch hierin finden wir die Hauptaufgaben, die Haupttätigkeiten des Heiligen Geistes. Er erneuert, er heiligt und er vergewissert. In alledem nimmt er das auf, was Jesus Christus durch seinen Tod, durch sein heiliges Leben, seinen Tod und seine Auferstehung erwirkt hat. Und er wendet es behutsam und beständig in den Seelen der Auserwählten an. Es gibt keine Rettung, es gibt keine Erlösung, kein Christentum ohne die Tätigkeit des Heiligen Geistes. Abschließend noch ein Zitat von Jonathan Edwards. Der Heilige Geist in seiner Innewohnung, seinen Einflüssen und Früchten, ist die Summe von aller Gnade, Heiligkeit, Trost und Freude oder in einem Wort, allem geistlichen Gut, das Christus für die Menschen in dieser Welt erworben hat. Er ist auch die Summe aller Vollkommenheiten, Herrlichkeit und ewigen Freude, die Christus für sie in der kommenden Welt erworben hat. Amen. Amen.